SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Florian Mayer, guten Abend. Die weiter eskalierende Lage im Nahen Osten, speziell im Libanon, ist gleich zu Beginn unserer Sendung Thema. Ungarn und die Niederlande wollen aus den Asylregeln der EU aussteigen, auch da blicken wir genauer drauf. Und das Saarland übernimmt ab November die Bundesratspräsidentschaft. Heute hat die Landesregierung vorgestellt, was sie in dieser Zeit so tun will. Alles bis 18 Uhr in der SR-Info-Bilanz am Abend. 100 gleichzeitig explodierte Pager und Walkie-Talkies im Libanon, sprichwörtlich währenddessen in den Händen von Hisbollah-Mitgliedern. Die Bilanz dieser Attacken, die dem israelischen Geheimdienst Mossad zugesprochen werden, insgesamt über 3000 Verletzte und über 2 Dutzend Tote. Die islamistisch-schiitische Miliz ist sich sicher, dass nur Israel dahinter stecken kann und hat Vergeltung angekündigt. Mehr von Nina Amin.
Per Videoschalte wandte sich Hisbollah-Chef Nasrallah am Nachmittag an die Menschen im Libanon. Zunächst dankte er der libanesischen Regierung, den vielen Menschen, die Blut gespendet und die Verletzten in die Krankenhäuser transportiert haben. Nasrallah warf Israel vor, mit den Explosionen zahlreicher Pager und Walkie-Talkies sämtliche rote Linien überschritten zu haben. Er meinte, betroffen waren Krankenhäuser, Apotheken, Märkte, öffentliche Plätze, wo viele Zivilisten, Frauen und Kinder unterwegs waren. Der Feind, so Nasrallah wörtlich, habe nicht nur Hisbollah-Kämpfer getroffen, sondern alle, die dort unterwegs waren. Der Anführer der Miliz räumte ein, dass die Hisbollah schwer getroffen sei. Gleichzeitig meinte er, diese Erfahrung werde sie nur stärker machen und man werde nicht aufhören zu kämpfen, bis die Aggression in Gaza aufhöre. Während der Hisbollah-Chef sprach, durchbrachen nach Angaben von Beobachtern israelische Kampfflugzeuge offenbar die Schallmauern im Luftraum der libanesischen Hauptstadt Beirut.
Vermutlich hatten die Ukraine und ihre westlichen Partner gehofft, dass man sich die Sorgen vor einem harten Winter inmitten eines Krieges nicht nochmal machen muss. Aber wie allgemein bekannt ist, geht der völkerrechtswidrige Angriff Russlands weiter. Und damit auch die Maßnahmen, die vor dem Winter und währenddessen die Energieversorgung des Landes weiter sichern sollen. Die EU hat bereits Hilfen zugesagt, wie Helga Schmidt berichtet.
Schon der letzte Winter war schwierig, aber der kommende wird noch schwieriger. Damit rechnet man in der EU-Kommission und stellt sich auf neue, umfangreichere Hilfen ein. Der Grund? In den vergangenen Monaten hat Russland gezielt die Energieversorgung bombardiert. Es gab Raketenangriffe auf ukrainische Kraftwerke, auf Heizwerke und auf Leitungsnetze. Wenn die Temperaturen sinken, das kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an, dann werde die EU ihre Unterstützung für die Ukraine verstärken. Da geht es um Reparaturarbeiten an beschädigten Leitungen, aber auch um den Aufbau einer neuen, kleinteiligeren Energieversorgung, mobiler Heizgeräte zum Beispiel und auch Solaranlagen. Das Ganze soll dezentraler werden, nicht mehr so einfach lahmzulegen durch russische Angriffe. Das jedenfalls sind die Ziele. Kommissionspräsidentin von der Leyen will morgen nach Kiew reisen und über die Umsetzung sprechen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj.
Wir bleiben bei der EU. Die niederländische Regierung hat die EU-Kommission offiziell darüber informiert, dass sie eine Ausnahmeregelung beim EU-Asylrecht wünscht. Der ungarische Europaminister Janos Borka kündigte gestern Nachmittag auf X, ehemals Twitter, an, dass sein Land ebenfalls einen solchen sogenannten Opt-out anstrebe. Dieser erlaubt es EU-Mitgliedstaaten grundsätzlich, sich aus bestimmten Politikbereichen herauszuziehen. So einfach, wie sich Ungarn und die Niederlande aber vermutlich dieses ganze Prozedere vorstellen, ist es gar nicht. Aus Brüssel dazu Matthias Reiche.
Dass die Niederlande und Ungarn mit ihrem Wunsch Erfolg haben, ist sehr unwahrscheinlich. Denn einer solchen Ausnahmeregel müssten alle 27 EU-Staaten zustimmen, von denen die meisten gegen eine Änderung der EU-Verträge sind. Außerdem haben sich die EU-Länder bereits auf eine umfangreiche Asylreform geeinigt und müssen diese nun bis Mitte 2026 umsetzen. Und dieser Plan bleibe von einzelnen Wünschen nach einer Sonderbehandlung unberührt, sagt Kommissionssprecherin Anita Hipper.
Zunächst einmal haben wir den Brief zur Kenntnis genommen und auch, dass die niederländische Migrationsministerin daran anerkennt, dass ein solcher Opt-out nur durch die Änderungen der EU-Verträge möglich ist. Und wir erwarten keine Änderungen an den EU-Vorschriften zu Asyl und Migration, die für die Niederlande verbindlich bleiben.
Das weiß auch die Regierung in Den Haag, solange es für die Niederlande Niederlande keine solche Opt-out-Möglichkeit gäbe, erachte man die rasche Umsetzung des EU-Asylpakts als unabdingbar, um den Zustrom von Migranten begrenzen zu können, heißt es in dem nur wenige Zeilen langen Schreiben an die EU-Kommission. Die niederländische Regierung will mit ihrem Brief vor allem eine Botschaft an die eigene Bevölkerung senden, meint die innenpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament, Lena Dupont.
Also die Bitte, doch eine Vertragsänderung zu prüfen, in dem Wissen, dass man das nicht bekommen wird. Gleichzeitig aber zu sagen, wenn wir das nicht bekommen, dann setzen wir uns für eine beschleunigte Umsetzung des Paktes ein, ist in der Tat nicht mehr als Symbolpolitik.
Die allerdings dazu beitragen könnte, dass die EU insgesamt ihre Migrations- und Asylregeln verschärft, fürchtet die niederländische EU-Abgeordnete Raquel Garcia Hermida van der Walle. Auch, dass die seit Juli amtierende Regierung in ihrem Heimatland jetzt davon spricht, eine nationale Asylkrise auszurufen, um ohne Zustimmung des Parlaments Teile des Asylgesetzes außer Kraft zu setzen, sei kein Zufall, ist die linksliberale Europapolitikerin überzeugt. So sei es auch ein fatales Signal für die gesamte EU, wenn beispielsweise gerade in Deutschland darüber debattiert werde, sich nicht mehr an die Regeln zu halten.
Und ich fürchte, dass es einen Dominoeffekt in anderen EU-Ländern geben wird. Das passiert schon, während wir hier reden. Schauen wir nur auf die Niederlande, wo eine sehr migrationsfeindliche Regierung die Gelegenheit sofort nutzt, weil man sagt, wenn Deutschland das tun kann, warum nicht auch wir?
If Germany can do it, why not us?
Nicht überraschend ist, dass die Führung in Budapest, die bisher jede Zusammenarbeit in der EU-Asyl- und Migrationspolitik verweigert, nun die Chance für weitere Störmanöver gern nutzt. Die ungarische Regierung liegt auch wegen ihrer restriktiven Flüchtlingspolitik seit Jahren im Streit mit der EU-Kommission.
Damit ist es 17.40 Uhr in der SR-Infobilanz am Abend. Ein neues Thema trennt die Ampelkoalition. Welches? Das hören Sie gleich. Zuvor die Nachrichten mit Roswitha Böhm.
Die Bundesregierung will ihre für dieses Jahr geplante Militärhilfe für die Ukraine aufstocken. Das Bundesfinanzministerium beantragte Medienberichten zufolge beim Haushaltsausschuss des Bundestags zusätzliche Mittel von fast 400 Millionen Euro. Zusammen mit noch verfügbaren Beträgen plant die Bundesregierung damit bis Jahresende Militärhilfe in Höhe von 1,4 Milliarden Euro. Vorgesehen sind unter anderem Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard sowie zahlreiche Aufklärungs- und Angriffsdrohnen. Das zusätzliche Geld stammt nach Informationen des Magazins Spiegel aus nicht benötigten Mitteln im Wehretat. Begründet wird die aufgestockte Militärhilfe mit Erfolgen der russischen Streitkräfte. Im polnischen Breslau kommen am Abend die Regierungschefs mehrerer Länder zu einem Hochwasserkrisentreffen zusammen. Gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wollen sich die Vertreter Polens, Österreichs, Tschechiens und der Slowakei zuvor ein Bild von der Lage machen. In Breslau ist die Hochwasserwelle der Oder in der Nacht angekommen. Einsatzkräfte hatten zuvor Kirchen, Hotels und Mietshäuser mit Sandsäcken gesichert. Bislang halten die Dämme und Deiche dem Druck des Wassers stand. Einzelne Straßen wurden allerdings überflutet. An der Elbe gingen die Pegelstände dagegen zuletzt langsam wieder zurück. Der Medienkonzern Axel Springer will sich aufspalten. Das Mediengeschäft des Verlags, zu dem auch die Bild-Zeitung gehört, bleibt unter voller Kontrolle des aktuellen Springer-Chefs Döpfner und der Springer-Familie. Das deutlich lukrativere Geschäft mit Kleinanzeigen geht an zwei nordamerikanische Firmen. Die Aufspaltung soll in den kommenden Monaten ausgearbeitet werden. Die Kartellbehörde muss noch zustimmen. Der deutsche Aktienindex hat einen neuen Höchststand erreicht. Der DAX stieg am Mittag an der Börse in Frankfurt am Main erstmals über die Marke von 19.000 Punkten. Hintergrund dürften die rückläufigen Zinsen sein. Die US-Notenbank hat gestern Abend zum ersten Mal seit 2020 den Leitzins gesenkt, und zwar um 0,5 Prozentpunkte. Dadurch werden Kredite günstiger, Firmen können leichter investieren.
Man kennt es. Die Ampelregierung will ein Vorhaben aus ihrem Koalitionsvertrag umsetzen. Es gibt Ankündigungen, Treffen am Kabinettstisch. Danach blockiert einer der Partner das Vorhaben und der Schlagabtausch über Statements in diversen Medien nimmt seinen Lauf. Am Ende heißt es dann Ampelstreit über Thema XY. Die neue Staffel dieser zunehmend eintönigen Serie trägt jetzt den Titel Tariftreuegesetz. Das soll festlegen, dass Firmen, die für den Bund arbeiten, nach Tarif zahlen. Genauer erklärt das nochmal Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz.
Das Tariftreuegesetz besagt, dass öffentliche Aufträge nur an Unternehmen vergeben werden dürfen, die ihren Beschäftigten Löhne zahlen und Arbeitsbedingungen bieten, wie sie in einem Tarifvertrag der jeweiligen Branche üblich sind. Da denkt man natürlich sofort an die Bauindustrie und die milliardenschweren Investitionen des Bundes in die Sanierung von Autobahnen und Schienennetz. Im Vergaberecht ist ja festgelegt, dass die öffentliche Hand immer den günstigsten Anbieter beauftragen muss. Und da soll das Tariftreuegesetz dazu beitragen, dass der Kostenwettbewerb zwischen den einzelnen Anbietern nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird, also durch Lohndrückerei. Ein Tariftreuegesetz würde übrigens auch für Subunternehmen gelten. Der Hauptauftragnehmer muss also auch alle anderen beteiligten Firmen verpflichten, den Tarif einzuhalten. Sonst können Strafzahlungen fällig werden oder es droht sogar der Entzug des öffentlichen Auftrags.
Aus der Sicht eines Otto-Normalbürgers klingt das ja eigentlich alles sehr nachvollziehbar und sinnvoll. Stellt man sich die Frage, warum streitet darüber die Ampelkoalition?
Kontrovers diskutiert wird ein Tariftreuegesetz für den Bund schon seit mehr als 20 Jahren. In den Bundesländern, außer in Bayern und Sachsen, gibt es eine solche Tariftreueregelung auch längst, aber der Bund selbst hat eben noch kein Tariftreuegesetz. Deshalb haben die Ampelparteien im Koalitionsvertrag vereinbart, eins einzuführen. Jetzt haben vor allem SPD und FDP aber unterschiedliche wirtschaftspolitische Positionen. Die SPD will Arbeitnehmer vor schlechten Löhnen schützen und sie will generell die Tarifbindung stärken. Es sind ja in Deutschland nicht mal mehr die Hälfte aller Arbeitsplätze tarifgebunden, auch weil Unternehmen oft aus Arbeitgeberverbänden aussteigen und sagen, wir treffen lieber unsere eigenen Regelungen. Ja, und die FDP, die hält dagegen, es brauche nicht noch mehr Bürokratie, nicht noch mehr Belastungen für die Unternehmen. Deshalb haben die Liberalen das Tariftreuegesetz erstmal angehalten, bis klar ist, ob und wo die Betriebe an anderer Stelle entlastet werden können. Genau das hat Christian Lindner ja zum Beispiel vor mit der sogenannten Wachstumsinitiative, die Unternehmen Steuererleichterungen bringen soll und günstigere Energiepreise. Aber auch die muss eben noch vom Bundestag verabschiedet werden.
Heißt, es braucht wie immer in der Politik einen Kompromiss. Aber ist der denn auch tatsächlich in Sicht? Dazu nochmal Lothar Lenz.
Dass in einer Koalitionsregierung einzelne Parteien die anderen unter Druck setzen, nach dem Motto, ich stimme deinem Gesetz zu, wenn du auch meinem zustimmst, das ist ein ganz normaler Vorgang. Exemplarisch war ja der Streit um die Kindergrundsicherung. Da hatte die Familienministerin Lisa Paus von den Grünen ein Konjunkturfördergesetz aus dem Finanzministerium angehalten, weil sie mehr Geld zugesichert haben wollte von Christian Lindner für ihr Projekt. Die Kindergrundsicherung ist im Übrigen bis heute nicht verabschiedet. Ein anderes aktuelles Beispiel ist das Rentenpaket 2. Da will die SPD das Rentenniveau auf Jahre festschreiben und die FDP ist skeptisch, weil dadurch die Rentenbeiträge steigen können. Die Zustimmung der Liberalen wird also am Ende auch dabei irgendeinen politischen Preis haben. Die Ampel hat ja jetzt regulär noch ein Jahr Zeit zum Regieren, aber allmählich wächst auch der Einigungsdruck. Denn in der Bundespolitik gilt das sogenannte Diskontinuitätsprinzip. Das heißt, Gesetze, die nicht bis zum Ende der Wahlperiode vom Bundestag verabschiedet sind, die fallen einfach unter den Tisch. Die nächste Bundesregierung, wer immer sie stellt, muss dann mit dem jeweiligen Thema ganz von vorne anfangen.
Informationen zum neuesten Streit in der Ampelkoalition waren das von Lothar Lenz. Wir wechseln nach Brandenburg. Da wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Und mit Blick auf die Wahlen in Thüringen und Sachsen dürften FDP und Grüne zittern. Beide wurden dort marginalisiert. Sogar die Tierschutzpartei schnitt besser ab. Und es ist jetzt schon absehbar, dass das für beide in Brandenburg ähnlich laufen könnte. Was steht für Grüne und FDP da auf dem Spiel? Ruth Kirchner hat dazu ein paar Ideen.
Sie trommeln auch auf den letzten Metern noch um Wählerstimmen. In Cottbus, Teltow, Potsdam sind grüne und liberale Bundespolitiker auf Tour. Annalena Baerbock beim Erntefest in Drachhausen, ihr grünen Co-Parteichef Omid Nuripur in Eberswalde. FDP-Chef Christian Lindner besinnt sich beim Wahlkampffrühstück in einer Belitzer Bäckerei auf seinen Ur-Urgroßvater.
Und ich fühle mich hier in der Bäckerei auch sehr wohl, weil meine Familie sind Bäcker, zumindest eine Linie. Mein Ur-Urgroßvater war Bäckermeister.
Aber die Prominenz aus Berlin hilft offenbar wenig. Die FDP taucht in Wahlumfragen nur noch unter andere Parteien auf, zusammen mit der Tierschutzpartei und der DKP. Den Einzug in den Landtag in Potsdam dürften die Liberalen wieder verpassen. Die Grünen stehen in den Umfragen auf der Kippe, mal knapp unter, mal etwas über 5%. Was das für die Partei im Bund und für die Bundesregierung bedeutet, Co-Parteichefin Ricarda Lang winkt ab.
Also für mich steht gerade nicht im Zentrum, welche Bedeutung diese Wahlen für mich oder für die Grünen haben, sondern für mich steht im Zentrum, welche Bedeutung diese Wahlen für Brandenburg haben.
Doch unter 5%, das wäre ein weiterer Rückschlag für die Grünen. Aus der Landesregierung wären sie dann wohl raus. Letzte Hoffnung, ein Direktmandat in der Landeshauptstadt Potsdam. Das könnte den Verbleib im Landtag sichern. Nach den Verlusten in Sachsen und Thüringen steht für die Grünen also am Sonntag viel auf dem Spiel. Das Problem, sie werden das Image der Verbots- und Vorschriftenpartei einfach nicht los, sagt Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der FU Berlin.
Kann man sich von diesem Feindbild, das man für viele geworden ist, davon noch mal ein Stück weit frei machen, was Positives definieren, oder bleibt man eigentlich in so einer defensiven Verteidigungshaltung? Ich glaube, das ist wirklich die große Frage über die drei Wahlen dann auch hinaus mit Blick auf das kommende Jahr.
Seit den herben Stimmenverlusten bei der Europawahl im Juni wollen die Grünen in sich gehen. Mehr positive Bilder, mehr Zuhören, verspricht Ricarda Lang.
Politik nicht als Bühne zu verstehen, wo ich den Leuten etwas erkläre, sondern als Dialog und auch als dann tatsächlich die Sorgen der Menschen ernst nehmen.
Viele Vorsätze, aber dann ist da doch wieder das Gezerre in der Ampelregierung um die Migrationspolitik, den Haushalt, den Klimaschutz. Das Regieren im Bund wird nicht einfacher, meint Politikwissenschaftler Faas. Denn nach der Brandenburg-Wahl ist vor der Bundestagswahl in einem Jahr.
Und das heißt wiederum, dass eigentlich die Interessen der Parteien, die Einzelinteressen, mehr und mehr das gemeinsame Interesse der Koalition schlagen. Das macht das gemeinsame Regieren dann sicherlich zunehmend schwieriger.
Klingt nicht nach mehr Harmonie in der Ampel. Nach der Brandenburg-Wahl müssen sich Grüne und FDP vermutlich erneut fragen, wie sie jeder für sich bis September 2025 das Ruder herumreißen wollen. In den Medien wird über personelle Konsequenzen im grünen Wahlkampfteam bereits offen spekuliert. Die FDP wiederum steckt in ihrem alten Dilemma. Sie kann sich nur profilieren, indem sie der Ampel schadet. Wie sie da rauskommen will, um gerade im Osten Deutschlands überhaupt noch sichtbar zu sein, darauf muss sie eine Antwort erst noch finden.
Und diese SR-Infobilanz am Abend läuft nicht ganz so wie alle anderen. Amtliche Gefahrenmeldung der Rettungsleitstelle Saarland hat uns gerade erreicht. In der Stadt St. Ingbert ist das Trinkwasser durch Schaummittel verunreinigt. Alle in der Stadt St. Ingbert sind angehalten, aktuell kein Trinkwasser aus dem Leitungssystem zu entnehmen. Die Stadtwerke befinden sich bereits im Einsatz. Weitere Informationen sollen folgen und sie werden natürlich auch über all unsere Nachrichtenkanäle online, im Radio wie auch im Fernsehen informiert werden. Damit weiter bei uns im Programm. Welche politischen Einstellungen haben die Polizistinnen und Polizisten in Deutschland? Dieser und weiteren Fragen hat sich eine groß angelegte Studie der Deutschen Hochschule der Polizei gewidmet, mitfinanziert vom Bundesinnenministerium. 40.000 Beamtinnen und Beamten wurden online befragt. Heute wurde der Abschlussbericht veröffentlicht. Daniel Frevel aus unserem Hauptstadtstudio hat ihn sich angeschaut und zuerst einen Blick drauf geworfen, was die Abfrage der Werte und Einstellungen der Befragten ergeben hat.
Die Mehrheit hat laut Studie eine Einstellung, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entspricht, aber das sind eben nicht alle. Ein kleiner Teil der Polizistinnen und Polizisten hat laut Studie ein menschen- und demokratiefeindliches Weltbild. Beim Blick auf Asylsuchende und Wohnungslose sind Abwertungstendenzen, so heißt das in der Studie, sogar stärker als in der Gesamtbevölkerung. So stimmen 31% der Aussage zu, dass die meisten Asylbewerber nur hierher kommen, um das Sozialsystem auszunutzen. Gegenüber Frauen und Muslimen hingegen haben die Polizeibeamten laut Studie weniger Vorurteile als die Gesamtbevölkerung. Wichtig zu wissen, die Studie hat Daten in zwei Zeiträumen erhoben, 2021 und nochmal 2023, und man sieht in manchen Bereichen eine Zunahme. Bei der Ablehnung von Asylsuchenden etwa ist der Wert von 30% auf 42% gestiegen.
Durchaus diskussionswürdige Ergebnisse. Fragt man sich also, was sagt das Bundesinnenministerium?
Nancy Faeser hat bereits auf die Ergebnisse reagiert. Es sei klar, es gebe null Toleranz gegenüber Rechtsextremismus, Rassismus und anderen Formen von Menschenfeindlichkeit. Und sie will jetzt auch handeln. Eine transparente Fehlerkultur wird da genannt und auch die Aus- und Fortbildung. Die will man jetzt weiterentwickeln und Vorurteilen und Diskriminierungen entgegentreten. Und man hat schon auch gemerkt, dass es gut ist, einen Einblick in das Denken der Polizistinnen und Polizisten zu haben. Die Studie war ja mit 40.000 Befragten die größte Erhebung Bewegung in der Geschichte der empirischen Polizeiforschung in Deutschland. Und die will man jetzt auch weiterführen. 2026 soll es eine neue Befragungswelle geben.
Und ebenfalls diesmal abgefragt wurde auch, warum die Menschen überhaupt Polizistin oder Polizist werden wollten.
Da gibt es verschiedene Gründe, die angeführt werden, wenn es um die Motivation geht, in den Beruf zu starten. Ganz vorne mit dabei der Wunsch, einen Job mit Verantwortung und Sinn zu haben und Menschen zu helfen. Viele versprechen sich auch eine spannende Tätigkeit von dem Beruf und auch soziale Absicherung. Die Motivation im Beruf ist dann auch recht hoch insgesamt. Als Gründe werden da gute Teamarbeit und sensible Führungskräfte genannt. Aber es gibt auch deutliche Belastungen, etwa durch Personalmangel und auch eine hohe Bürokratie. Und auch nach ihren Alltagserfahrungen wurden die Beamten befragt. Und dabei gaben über 60% an, in den vergangenen 12 Monaten Beschimpfungen und Provokationen erfahren zu haben. Etwa ein Viertel erfuhr sexistische Äußerungen und ein Viertel rassistische.
Infos zur aktuell umfangreichsten Polizeistudie zu unter anderem der politischen Einstellung der Beamtinnen und Beamten waren das von Daniel Frevel. Wir kommen nach Schengen an der deutsch-luxemburgischen Grenze. Es ist der Ort, an dem die Freizügigkeit in der EU vor 39 Jahren besiegelt wurde. Unsere innereuropäischen Grenzen also nur noch zu Linien auf Karten werden sollten. Grenzkontrollen seitdem der Geschichte angehören sollten. Bis vor ein paar Tagen. Jetzt wird wieder kontrolliert, stichprobenartig. Ist damit auch das Schengener Abkommen Geschichte oder ist es gerade der Ort, wo man jetzt hin muss? Unsere Reporterin Sabine Wachs ist diesen Fragen nachgegangen.
In Schengen wird zurückgebaut. Zurzeit wird nämlich das Ponton in der Mosel abgerissen, auf dem Besucher des Europazentrums so nah wie möglich an den Ort kommen konnten, wo vor 39 Jahren die Freizügigkeit innerhalb der EU besiegelt wurde. Auf einer Bank direkt am Ufer sitzt Schengens Bürgermeister Michael Gloden. Er wartet auf Journalisten vom Tagesspiegel und vom Spiegel. In Zeiten, wo Deutschland wieder Grenzkontrollen eingeführt hat, ist Gloden ein gefragter Mann.
Wenn man als Bürgermeister von Schengen gefragt ist, das bringt immer mit sich, dass es aktuell in Europa Probleme gibt.
Wie viele andere Politiker in Luxemburg kritisiert Gloden die eingeführten Grenzkontrollen scharf.
Wir können es teilweise natürlich nachvollziehen, sind aber wirklich nicht begeistert. Man muss immer bedenken, wir haben sehr viele Pendler oder der Handel, die Geschäfte oder einfach nur Freundschaften. Ne? Und deshalb ist man natürlich nie erfreut, dass Grenzkontrollen wieder eingeführt werden.
Und das, obwohl die Grenzkontrollen bisher nicht die gefürchteten Staus hervorgerufen hätten, sagt der Schengener Bürgermeister. Trotzdem sei es ja schon fast ironisch. Gloden deutet auf den Platz vor dem Europazentrum. Dort stehen die Flaggen aller EU-Mitgliedstaaten. Hinter dem Europazentrum verläuft die Autobahn, wo die Bundespolizei kontrolliert. Zwischen den Flaggen laufen Touristen umher. Klaus Schmal ist mit seiner Mutter aus Krefeld gekommen. Sie machen Urlaub in der Region. Schengen und das Europazentrum zu besuchen, für beide ein Muss.
Ich bin absolut der Meinung, dass wir hier in Europa nur zusammenarbeiten können müssen, um bestehen zu können gegen den Rest der Welt.
Vor einer Tafel, auf der die Unterzeichnung des Schengener Abkommens als Foto festgehalten ist, stehen Rodrigo und Felipe, beide aus Brasilien. Rodrigo lebt in Luxemburg, Felipe ist zu Besuch. Rodrigo wollte mir diesen Ort zeigen. Der ist wirklich wichtig für die Welt, für Europa. Und dass Deutschland jetzt wieder die Grenzen kontrolliert, ist ein echter Rückschritt. Wir müssen doch vorwärts gehen. Stattdessen beschäftigen wir uns wieder mit Themen, die wir eigentlich überwunden geglaubt haben, sagt Rodrigo. Und dann erklärt er noch einmal mit Nachdruck, die Europäer seien sich offenbar nicht bewusst, welch ein Privileg offene Grenzen seien. Dem stimmt auch der Schengener Bürgermeister Michael Gloden zu.
Wenn die Menschen vor allem aus Asien oder Afrika hier nach Schengen kommen und man erzählt denen, wie das hier funktioniert, dann wird gesagt, das ist für uns ein Wunsch, ein Traum. Denn es gibt eigentlich sehr wenige Länder, die in der Tat davon profitieren können, dass man von einem Land ins andere fährt. Das ist wirklich eine Errungenschaft. Und diese Errungenschaft, die darf man wirklich nicht mit Füßen treten.
Und dann zeigt Gloden auf das Ponton, das gerade abgerissen wird. Nicht, weil es nicht mehr gebraucht würde, sondern an dieser Stelle soll bald die MS Princesse Marie Astrid liegen. Für die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag nächstes Jahr kommt nämlich das Schiff zurück, auf dem das Schengener Abkommen unterzeichnet wurde. Für Gloden kein Rückschritt, sondern die Hoffnung auf einen Neuanfang.
Das Saarland übernimmt ab dem 1. November für ein Jahr die Präsidentschaft des Bundesrats. Dann wird Ministerpräsidentin Rehlinger für ein Jahr die Bundesratssitzungen leiten. Über den Bundesrat können die Bundesländer bei der Gesetzgebung im Bund mitwirken, zum Beispiel über Bundesratsinitiativen. Heute hat Ministerpräsidentin Rehlinger die Pläne für diese Bundesratspräsidentschaft angekündigt. Und SR-Inforeporter Aaron Klein, der war dabei. Was sind denn die Pläne?
Naja, also was die inhaltlichen Pläne sind, also was man in diesem einen Jahr Präsidentschaft alles erreichen will, darüber gab es eigentlich keine konkrete Aussage. Anke Rehlinger sagte, sie will als Bundesratspräsidentin nach Frankreich reisen. Das wäre als deutsch-französische Kulturbevollmächtigte des Bundes eh ihre Aufgabe. Und sie will auch das Weimarer Dreieck, also die Verbindung Polen-Frankreich-Deutschland, stärken. Das Saarland selbst, das soll in diesem einen Jahr bestmöglich international präsentiert werden und auch in Berlin in der Bundeshauptstadt sichtbarer sein. Aber konkrete politische oder gar inhaltliche Pläne, davon war heute erstmal keine Rede. Das Saarland könnte ja, nicht nur wenn man die Präsidentschaft innehat, Bundesratsinitiativen einbringen, also Bundesgesetze mitgestalten, du sagst ganz richtig, aber heute keine Rede davon. Im Gegenteil sogar, Frau Redinger sagte, der Vorsitz des Bundesrats, der sei nicht dafür da, sei nicht der Ort, um Einzelinteressen der Bundesländer durchzusetzen, wobei streng genommen ist der Bundesrat genau dafür da, aber ein Motto gibt's für die Bundesratspräsidentschaft: Zukunft durch Wandel.
Okay, soweit, so vage, also was die politischen Inhalte in dieser ganzen Zeit angeht, das klingt jetzt so ein bisschen, als ließe man dann doch eine große Chance als kleines Land verstreichen.
Na, die Präsidentschaft im Bundesrat ist tatsächlich eher repräsentativ. Anke Rehlinger wird eben die Bundesratssitzungen leiten und ist für ein Jahr so ein bisschen das Gesicht des Bundesrats. Aber wenn Anke Rehlinger Pläne haben sollte für diese Bundesratspräsidentschaft, welche Initiativen, welche Gesetzesvorschläge in dieser Zeit aus dem Saarland kommen sollen, wenn sie dafür Pläne hat, dann hat sie die heute einfach noch nicht verraten. Vielleicht mal ein kurzer Vergleich zur letzten saarländischen Präsidentschaft, das war 2008 unter Peter Müller. Sehr konkrete Pläne hatte der damals auch nicht, aber immerhin, ihm ging es im Vorhinein um die Neuordnung des Bund-Länder-Finanzausgleichs zum Beispiel. Was Anke Rehlinger heute verraten hat, die Saarländerinnen und Saarländer, die sollen mitgenommen werden und während dieses Jahres zu Saarland-Botschaftern werden. Zum Beispiel Hilfskräfte von THW oder Feuerwehr aus dem Saarland, die sollen nach Berlin eingeladen werden. Es soll Kunstausstellungen aus dem Saarland in Berlin geben, Kulturveranstaltungen mit Saarland Beteiligung und so weiter. Also das Saarland in Berlin sichtbarer machen, dieser Plan kam schon durch.
Damit eng verbunden ist dann ja auch noch die Geschichte mit dem Tag der Deutschen Einheit im nächsten Jahr.
Richtig, da war noch was. Das Land, das die Bundesratspräsidentschaft innehat, das richtet immer die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Einheit aus. Konkret soll es dann im kommenden Jahr am 3. Oktober ein großes Bürgerfest in Saarbrücken geben. Der zentrale Festakt, der zentrale Gottesdienst kommen aus Saarbrücken. Also alle Scheinwerfer auf Saarland, zumindest am 3.10.25. So kann man das zusammenfassen. Und was auch mit der Bundesratspräsidentschaft einhergeht, es wird eine 2-Euro-Münze geben, auf der die Saarschleife geprägt sein soll.
Hoffentlich richtig rum. SR-Inforeporter Aaron Klein mit Infos zur Bundesratspräsidentschaft. Zum Wetter noch ganz schnell. Die Nacht wird klar, es kühlt ab auf 9 Grad. Morgen ebenfalls sonnig, wie auch am Samstag bei maximal 24 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Florian Mayer. Weil wir überzogen haben, kommt jetzt mit etwas Verspätung Maria Gutierrez und macht mit der SR2 Abendmusik weiter. Aber wir wissen ja, kleine Verspätungen gelten durchaus als schick. Tschüss.